ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Dadurch, wo ich jetzt in Potsdam wieder lebe, es gibt einen bestimmten Frauentypus hier, der könnte die Welt beherrschen und dann wäre alles gut.
Radio 1, die Hörbar Rust. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder schön, dass Sie dieses Gespräch, diesen Podcast streamen. Jede Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber und hat 8 Songs aus ihrem Leben mitgebracht. Es ist gar nicht so einfach. Wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Bitte denken Sie jetzt nicht an einen Elefanten. Sie kennen das. Funktioniert natürlich nicht. Ebenso wenig wird es Ihnen gelingen, den Namen Job vom Modedesigner Wolfgang abzukoppeln. Eine Tatsache, mit der unser heutiger Gast schon ein Leben lang zu tun hat. Aber klar, die Eltern gehören zu einem, ob sie nun prominent sind oder nicht. Florentine Job kam 1973 als zweite Tochter des Ehepaares Job in Hamburg zur Welt. Ihre Ferien verbringt sie über viele Jahre in Potsdam. Da gibt's die DDR noch. Schöne Zeiten sind das für das Mädchen und sie stehen im harten Kontrast zu den heftigen und lauten Trennungsszenen ihrer Eltern im heimatlichen Hamburg. Florentine will Fotografin werden und schwenkt dann doch um zur Malerei. Sie schreibt Kinderbücher und Romane, illustriert und zieht als erwachsene Frau genau dorthin, wo sie damals, als die Mauer noch stand, so glücklich war. Nach Potsdam-Bornstedt. Dort arbeitet und lebt sie mit ihrem Mann und insgesamt 4 Kindern im alten Familienhaus. Heute allerdings muss sie mal wieder nach Berlin reinfahren, um unserer Einladung in die Hörbar Rust zu folgen.
Herzlich willkommen, liebe Florentine. Dieses Reinfahren nach Berlin ist so eine Sache. Also Potsdam ist ja, Potsdam steht für sich. Für all diejenigen, die nicht hier leben, also in Berlin leben oder in Brandenburg leben, muss man sagen, das ist schon, da überlegt man sich schon, ob man nach Berlin reinfährt, weil es dauert. Man muss über die AWUS, da sind Baustellen. Du hast auch im Stau gestanden.
Ja, also man muss ja dazu sagen, Berlin ist ja der Vorort von Potsdam, ja. Traditionell. Mhm. Mhm. Und wenn wir in den Vorort fahren, Berlin, dann nehmen wir natürlich die Landstraße,
verstehe.
Und fahren so lange wie möglich zwischen diesen Seen durch, bis man dann, also über die Heerstraße, was ich immer so ein bisschen, dadurch läuft einem noch ein kleiner Schauer.
Nee, das ist wirklich sehr, sehr schön, da lang zu fahren und sehr geschichtsträchtig.
Ja, und dann kommt man sozusagen direkt auf die Prachtstraße Kaiserdamm. Und ich glaube, das ist ja die Strecke, die früher mit der Kutsche gefahren wurde, bevor es die AWUS gab. Also insofern, ich bin das gewohnt. Mhm. In Potsdam selber steht man ja auch gerne noch mal eine Stunde, bevor man überhaupt rauskommt.
Wie oft bist du in Berlin?
Naja, so oft man irgendwie
geht. Was denkst
geht,
du so? Einmal also, in der Woche so?
Ja, also einmal die Woche, mindestens alle 2 Wochen, weil da ist ja irgendwie immer irgendwas.
Du hast ein aktuelles Buch, Sommer im Heckenrosental, und jedes der Kapitel ist mit einem Song überschrieben. Ja. Und auch im Nachklapp sozusagen, vorm Nachwort, ist eine lange Playlist mit Songs, die zeitlich ungefähr in den 80ern, 90ern verortet ist, würde ich sagen.
Ja, ungefähr. Mhm. Bisschen früher auch manchmal.
Das ist die Musik, die du regelmäßig hörst?
Nein, also in dem Buch habe ich wirklich ganz doll darauf geachtet, dass ich diejenigen, die da Bock drauf haben, machen ja nicht alle, aber die, die mein Buch lesen und sich dann auch noch die Mühe machen, diese Lieder rauszusuchen, dass denen eine Emotion zugeworfen wird. Und das soll so ein bisschen, also wenn ich jetzt Reinhard May sage, ich höre nicht täglich Reinhard May, aber Reinhard May ist wichtig.
Aber dieses Lied vor allen Dingen. Und ich meine, genau, im Grunde ist es ja so genau. Ähnlich wie die Idee dieser Sendung hier, dass genau. Man sagt, wir reden über etwas. Richtig. Und um dich da hinein zu versetzen, genau, hier ist der Song dazu. Ja, der steht für irgendetwas.
Genau, hier ist dein Song für das, was du jetzt liest. Oder hier ist dein Song, um einfach noch leichter in eine Zeit zurückzutauchen. Karat höre ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber die gehörten einfach dazu, zu diesem DDR-Alltag. Das war die Band. Genauso wie noch viele, viele andere vorkommen natürlich. Udo Lindenberg war damals so.
Den hast du nicht mitgebracht.
Den habe ich
der
nicht mitgebracht, der musste draußen bleiben, weil der einfach, das war aber eben das, was meine Freundinnen da gehört haben. Mhm. Oder eben auch ABBA. Und das ist nicht, was ich gehört habe, sondern das sollte nochmal den Unterschied klar machen, dass ich so versuche ich das ja auch so, das ist so ein bisschen so ein anderer Zeitstrahl oder ein anderer Realitätsstrahl, wenn man damals von Westen nach Osten gekommen ist. Und meine Freundin, die ja so alt war wie ich, hörte halt ABBA. Und für mich war das halt so, das hat man so gesehen im Fernsehen abends und das war so von früher.
Du hattest das, du hättest darauf zugreifen können, aber ich mutmaße jetzt mal, dass es auch was damit zu tun hat, dass du schon auch damals wahrscheinlich eine gewisse Präferenz hattest zu dem Düsteren, wie du es auch ein bisschen nennst. Ne?
Düster war damals aber normal. Düster war früher das Normal.
Ja,
New Romantics war normal.
Ja. Aber es stand aber trotzdem in einer Parallele, beziehungsweise es gab so vieles, was parallel zueinander lief.
Ja, das stimmt.
Das war ja auch interessant. Also die Zeit, über die wir sprechen, oder wenn du das jetzt ansprichst, da gab es diese sogenannten Jugendbewegungen oder wie auch immer man es nennen will.
Da musste man sich auch richtig auskennen, hör mal. Das war damals Sport, dass du wusstest, wer ist Rocker, wer ist Mod, wer ist
Punk, New Romantic,
New Romantic
Mod.
Pop. Also ich bin aufs Gymnasium gekommen, da war es noch Popper. Also die hatten diese Polunder an und diese Haare und haben Spandau Ballet gehört. Und das war total wichtig, dass man sich da auch auskannte, mit wem hast man. Und auch bei den Gruftis, das war ja nicht einfach nur Gruftis. Es gab Wave und dann gab es natürlich, wie du
Gothic sagst,
Gothic ist später.
Ah, oh.
Gothic ist 90er. Entschuldigung, also wir waren Gruftis und das so und dann gab es so nette Leute in Kiew oder wo man hingeht, die hießen dann Graf Zahl oder
wie lustig
wie hieß der eine, ich weiß es nicht mehr, haben sich so Namen gegeben und dann war halt Vampir-Thema und dann hast du halt geguckt und Mädchen, die im Brautkleid irgendwie und Spitze und ein bisschen nach Mottenpulver und so bin ich dann sozialisiert.
Ich auch und so im Nachgang finde ich es, wenn man so drüber spricht, es geht mir gar nicht darum, die Vergangenheit zu verklären, sondern was ich daran mag, auch jetzt im Nachhinein eben, ist, dass man sich so Gedanken, dass sich Menschen so Gedanken gemacht haben und wenn sie es mit einer gewissen Selbstironie gemacht haben, wie Graf Zahl. Ich kannte den nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass ein Gothic-Typ oder wie auch immer, ein Grufti. In der Szene kenne ich mich null aus.
Aber ich bitte dich. Also
danke.
Wir waren früher Gruftis.
Gut, wir haben die Ökos noch vergessen in der Aufzählung.
Naja, genau,
und so,
das waren
die
Hippies.
Waren auch richtig,
genau, die Backwarns. Wir hatten noch Backwarns.
Ja, das,
ich
genau,
hatte
stimmt.
Noch die in Rot, Rot barfuß. Mit schütteligen Haaren.
Ich war mit vielen Leuten aus der Punk-Szene sehr früh zusammen, auch nicht lange, aber früh. Und auch da gab es diese Namen wie Zewa oder so. Ne? Also die haben sich lustige oder Meisenkaiser oder sowas. Die haben sich immer, wenn das mit einer gewissen Selbstironie und nicht mit diesem Ernst, diesem sich auskennen und alles genau wissen müssen betrieben war, hat das sofort Spaß gemacht, fand ich. Und dann war es auch super, so ein bisschen Szene-Hopping zu machen. Also ich habe mich dann niemandem so richtig zugehörig gefühlt.
Nie.
Aber es hat mich sehr befruchtet zu merken, dass da so unterschiedliche Leute unterwegs waren. Das fand ich gut.
Mich hat ja gestört bei den Gruftis, die waren ja sehr unpolitisch. Das ist ja eine der Bewegungen, die immer so sich da hingestellt haben, gesagt haben, wir richten uns sowieso nach hinten. Wir sind sowieso...
Wir sind ja eigentlich tot.
Wir sind eh tot, genau. Wir mögen Vampire, Punkt. Und das ist vielleicht nicht political correct immer. Und deswegen, ich war ja immer politisch, irgendwie linksgrün versifft, wie es heute heißt. Für uns war das früher normal, aber egal. Und feministisch und so. Und deswegen war ich natürlich auch mit den Punkers unterwegs und ich war natürlich auch ein bisschen, weil die Gruftis mir dann echt zu langweilig wurden, sexuell angesprochen fühlte ich mich jetzt von anderen und dann Metal halt, ne?
Von denen hast du dich sexuell angesprochen gefühlt?
Ja, mehr auf jeden Fall. Ich hätte ja so gern gehabt, dass sich das noch mehr mischt. Aber, das war so ein bisschen die Krux. Deswegen habe ich halt auch, wie du sagst, Szene-Hopping.
Sonst wäre es ja nie zu Sex gekommen. Ich bitte dich.
Also damals nichts gegen das Kirr, ich liebe euch alle. Aber da war es schwierig.
Wir kommen zur ersten Musik. Man Without Hats hast du mitgebracht.
Yes.
Den Safety Dance, das war, willst du sagen, warum du es ausgesucht hast?
83 oder was soll ich
83
sagen dazu?
Genau. Warum hast du es ausgesucht?
Na, das ist das Lied meines Lebens. Das ist wirklich, das habe ich gehört damals, 83, und bin durchs Zimmer gehopst. Und seitdem, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es Formel 1 oder Ronnys Pop, ich weiß nicht mehr, eins von diesen Dingern, wo die Videos immer nur so ganz kurz angespielt wurden. Und dann habe ich dieses Lied auf einer Platte gekriegt und seitdem ist es ein Lied, was mich durch mein Leben begleitet, weil es geht ja, jetzt habe ich es endlich mal herausgefunden, es geht ja um Leute, die vor der Disco warten und nicht reinkommen.
Mhm. Aha. Das habe ich mir nie vergegenwärtigt.
So, jetzt hast du was gelernt.
Ja, aber du ja offenbar auch erst sehr spät.
Naja, und das hat tatsächlich der Sänger endlich mal irgendwie gedroppt. Dass das eigentlich so, wir sind die Nerds, wir stehen draußen und sind aber trotzdem cool und deswegen fangen wir an zu tanzen und machen das Beste draus. So. Und zum ersten Mal dachte ich so, ja, that's the feeling, my whole life. Ich stehe draußen und will eigentlich gar nicht rein und stelle mich irgendwie mit an, weil alle stehen da und dann irgendwann merke ich so, nee, ich will da gar nicht rein.
Du willst gar nicht rein?
Ich will gar nicht rein.
Wieso
ich will meine eigene Scheißparty machen, weil ich immer das Gefühl habe, die ist eh besser.
Ich verstehe. Dann hören wir jetzt Man Without Hat. Die Illustratorin und Autorin Florentine Job ist heute hier zu Gast und ihre Partys wären ja eh besser. Also das kann ich noch nicht, das muss ich erstmal ein bisschen verdauen, weil ich denke gerade an diese 14 Kilometer lange Schlange vorm Berghain zum Beispiel, Menschen, die so tapfer sind. Und ich finde Schlangen vor Diskotheken oder fand das früher eh ziemlich entwürdigend, ehrlich gesagt. Also so, wie lange steht man da? Doch maximal 5 Minuten und dann sagt man fuck you, also das muss man nicht haben.
Das ist ein neues Rätsel, ich glaube jetzt, ohne dass ich dich zu meinem Buch zurückzwingen will, aber das Schlange stehen in der DDR war eben so ein ähnliches Impetus, also man wusste, es gab was, manche haben sich auch angestellt, ohne zu wissen, was es gibt. Es war immer ein Zeichen dafür eines Mangels. Beziehungsweise des grundsätzlichen Mangels und hier gibt's was ja Geiles. Und das war nichts, wo man jetzt sagt, das ist ein erhebendes Gefühl. Und dementsprechend ist für mich ist absurd, sich für irgendetwas anzustellen. Und es gäbe, glaube ich, da müsste ich wirklich in mir sehr, sehr suchen. Also, weiß ich nicht, die Wiederauferstehung von Peter Steele. Und er gibt ein Konzert und dann muss er wieder tot sein oder so. Vielleicht würde ich mich anstellen. Vielleicht. Oder ich würde sagen, naja, aber ich möchte ihn ja auch in Erinnerung behalten, wie er war. Also, so.
Man muss vielleicht erklären, bevor jetzt hier gerade Leute ihr Laptop aufklappen und und böse E-Mails schreiben. Du weißt, wovon du sprichst, weil du zu den wenigen Menschen gehörst. Du bist so ein Hybrid, wenn man so will, die Hälfte deiner Jugend und deiner Kindheit und eigentlich deines Lebens im Osten und die andere Hälfte im Westen verbracht hast. Und zwar in ziemlich konträren Situationen jeweils. Und deswegen kannst du dir überhaupt rausnehmen, darüber zu urteilen. Wobei das Anstehen für etwas in der DDR, glaube ich, oder das weißt du auch, und das soll jetzt auch einfach nur nicht so rübergekommen sein, denn so steht es gerade so ein bisschen im Raum, als hätte man sich so aus Spaß an der Freude, mal gucken, was es heute gibt. Das ist ja schon auch, das war ja schon auch existenziell für viele
Überhaupt
Menschen.
Überhaupt nicht Spaß an der Freude, das war wirklich so, man sah eine Schlange und vorsichtshalber mal anstellen, wer weiß, ja. Und das eben aus einem grundsätzlichen Mangel heraus. Ich meine, wenn man die Einkaufssituation damals kannte, ich kannte sie fast täglich, ich weiß, dass es die Gespräche gibt ja nichts. Wurden tatsächlich täglich geführt. Und ich bin ja auch einkaufen geschickt worden von Tante, Oma. Und dann bist du da halt reingegangen und hast dich schon ein bisschen gewundert. Und trotzdem hat es ja funktioniert. Teilweise sehne ich mich sogar wieder zurück zu dieser Zeit, weil ein Überangebot ist ja auch keine Lösung. Und andererseits fand ich es schon heroisch, wie vor allem natürlich die Mütter mal wieder und die Frauen, sich da ihren Alltag bestritten haben.
Ja. Durch dein Buch habe ich dich kennengelernt, bevor wir jetzt uns zum ersten Mal jetzt eben gerade persönlich begegnet sind und uns jetzt gegenüber sitzen. Deswegen kann es sein, dass ich hier auch eine Fehleinschätzung habe, mit dieser Frage, die jetzt kommt. Wenn ich in deinem Buch über deine Kindheit und Jugend lese und eben auch die Zeit, die du in Potsdam verbracht hast, das damals eben noch zur DDR gehörte, mit allem Drum und Dran, mit allem Für und Wider, merkt man einfach, dass du dich wohlgefühlt hast und zugehörig fühlst, auch nach wie vor, dass du einfach sagst, dass ich bin und war Teil dessen, das ist Teil in mir, ich bin zur Hälfte dieser Mensch, der dort groß geworden ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn du mit Menschen sprichst, die in Leipzig aufgewachsen sind, in Dresden oder irgendwo auf dem Land, dass die sagen, na ja, für dich ist das ja ein ganz anderes Ding gewesen, weil du immer wieder zurückgefahren bist. Du konntest immer wieder zurück. Du bist so eingedippt und dann bist du zurückgefahren in dein reiches Hamburg, in dein reiches Leben. Fliegt dir das oder ist dir das früher um die Ohren geflogen?
Im Gegenteil.
Ach.
Also bis jetzt, das Feedback für das, was ich da schreibe, ist durchweg, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, genau so war es.
Ja, ja.
Du hast es genauso beschrieben, wie wir es auch empfunden haben, weil, oh Wunder, Kindheit kann und ist eine besondere und bezaubernde Zeit. Und ich nenne das immer so die Astrid Lindgren-Kindheit, die ich da versuche zu beschreiben.
Warum?
Ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig. Ich mache jetzt mal einen Begriff auf, mit wo Deutsche immer gleich Schnappatmung kriegen. Ja. Ich sage Ambivalenz.
Warum? Das ist total ist hip, das Wort.
Ja, nee, aber nicht meine jetzt nicht Berlin-Mitte-Hip-Ambi, sondern ich meine wirklich, es gibt da Werte und die sind gleichwertig, gleich richtig.
Ja.
So, und da gibt es eben eine DDR und ein System, was wirklich totalitär war sicherlich und eine Diktatur war und Menschen eingesperrt hat. Und gleichzeitig gab es dadurch, und das ist ambivalent, eine Freiheit für uns Kinder, die ich zumindest in dem Westen, Hamburg war eine große Stadt, vielleicht ist es auch Land und Großstadt, mag auch sein, aber diese Freiheit, die es dort gab, und ein gewisses Urvertrauen auch. Und man hat die Kinder halt rausgeschmissen morgens und sie sind abends in irgendwelchen Zuständen wieder nach Hause gekommen. Und es gab nicht diese ewige elterliche Aufsicht. Und ich glaube, ganz ehrlich, da sind sehr viele mittlerweile auf mich zugekommen und gesagt haben, ich beschreibe ja eine Kindheit.
Deine Kindheit.
Das ist meine Kindheit. Das sind meine Erfahrungen. Was soll mir da um die Ohren fliegen? Also
nee, ich habe mich wahrscheinlich auch missverständlich ausgedrückt. Und es geht mir auch nicht um eine Gewichtung, ob eine Kindheit im Osten oder im Westen schöner war oder nicht. Ich glaube, dass man hier und da sich Wunden zuziehen kann und auch unschöne Kindheiten verleben kann im Osten und konnte. Ne? Und ich habe auch, das Glück, immer wieder mit Menschen hier sprechen zu können, die auch in eher ländlichen Gebieten gelebt haben und bei denen das genauso war. So, die sind raus und abends sind sie irgendwann wiedergekommen und hatten den ganzen Tag draußen und gerade so in den Sommerferien und who cares und so. Ne? Also wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Eltern auch drauf waren.
Selbstbestimmung auch, also das, die kindliche Selbstbestimmung, dass man halt sehr, sehr früh, und das versuche ich irgendwie durch die wenigen Zeilen, die ich da habe, zu beschreiben, dass ich eben doch in diesen Mädchen vor allem da unglaublich, also es ist ja, gut, ich reduziere es auf eine Freundin, waren mehrere.
Katja nennst du sie in dem Buch.
Genau,
in dem Buch. Die setzt sich zusammen aus verschiedenen Personen.
Sie setzt sich ein bisschen zusammen aus so ein paar Mädchen, Frauen, jungen Frauen, mit denen ich befreundet war und die mir sozusagen einen Teil meiner Kindheit da generiert haben, den ich unvergesslich finde und der auch mich geprägt hat. Dadurch, wo ich jetzt in Potsdam wieder lebe, es gibt da einen bestimmten Frauen, der gibt es auch in Berlin, aber es gibt einen bestimmten Frauentypus hier, der könnte die Welt beherrschen und dann wäre alles gut.
Und woran scheitert's?
Es sind zu wenige. Wir sind zu wenige. Und das sind halt diese Hochkompetenten. Die sind schon als Kinder kompetent. Also die sind unglaubliche Hybride aus total tolle, kompetente, lustige, witzige Frauen mit vielen Talenten und viel Energie und der richtigen Schnauze. Und irgendwie so, ich weiß nicht, in Hamburg ging es ja sehr viel um Äußerlichkeiten und da nun mal gar nicht.
Wir werden immer wieder nach Potsdam zurückkehren. Jetzt hören wir Karat, Schwanenkönig. Und müssen wir zu diesem Song und deiner Einordnung mehr wissen, als das war die Zeit, die ich als Kind und Jugendliche dort verbrachte?
Das ist für mich etwas, die Potsdamer Seen, wo wir schwimmen waren mit den Seerosen und dann diese Schwäne. Das ist für mich schon so Bilder, die da hochkommen. Das ist meine Erinnerung an das schöne offene Auto meiner Mutter, wenn wir zum See gefahren sind.
Schön.
Es neigte ein Schwanenkönig seinen Hals auf das Wasser hinab. Sein Gefieder war weiß wie am ersten Tag, rein wie Sirenenton.
So, raus aus dem Schwanenkönig Karat, wieder zurück in die Hörbarust mit Florentine Job. 1973 in Hamburg geboren, ja. Als jüngere Tochter deine Schwester Jette, die man auch kennen kann, eine Designerin, ist 5 Jahre älter als du. Deinen Vater kennt man aus verschiedenen Kontexten natürlich, ein sehr, sehr erfolgreicher Designer. Als du zur Welt kamst, hat er mutmaßlich schon viel gearbeitet, aber dieser Durchbruch, wenn ich das richtig recherchiert habe, der war 1982, da gab es so eine erste Pelzkollektion. Er hatte international Erfolg, nur um das zeitlich auch so ein bisschen einordnen zu können, ja. Wie kann ich mir deinen Alltag als kleines Mädchen damals in Hamburg vorstellen? Das Haus, das immer wieder kurz beschrieben wird, ist das ein zweistöckiges, dreistöckiges altes Haus, in dem ihr gelebt habt? Wie sah das aus?
Eigentlich ist das so ein, ich bin neulich mal wieder vorbeigefahren. Ich hatte es natürlich viel größer in Erinnerung, aber es ist eins von diesen Hamburger Häusern. Dann nennt man Stadthäuser, glaube ich, in Hamburg. Ja. Diese typischen, gibt so diese hübsche unterste Etage und dann nach oben hin wird's kleiner und eine kleine Treppe hoch und wir hatten unsere Kinderzimmer ganz oben, also im sogenannten zweiten Stock dann. Ja, da gab's dann diese kleinen Fenster, so Holzfensterchen und da bin ich immer rausgeklettert. Und dann noch die Fassade runter.
Ja, stimmt. Du hast auch, glaube ich, mal... Ja. Und dann wieder hoch. Ne?
Und dann wieder hoch. Ja. Fette geworden.
Ja, genau. Ja. Deine Mutter hatte einen roten Salon.
Ja, meine Mutter hatte sich auserbeten, ein Zimmer für sich zu generieren. Und das war dann so die mit so rot changierenden Chins, glaube ich, nennt man den Stoff, Seide, bespannt. Und
als
mit
Tapete
so Baldachin, wow. Ja, ja, an die Wände. Wow. Und dann so ein Baldachin auch aus diesem Stoff und aus demselben Stoff noch die Gardinen. Und dann hatte irgendwie, haben sie da so Polster, kleine Polstermöbel reingestellt, die hat mein Vater und wir Kinder dann auch noch bemalen müssen, so die Blumen und so. Meine Mutter hatte da sehr dedizierte Vorstellungen. Das war so, das ist so extravagant war sie.
Ja.
Ja.
Dein Vater, das hat mich jetzt sehr gewundert, war offenbar derjenige, der viel in der Küche war.
Ja.
Der gerne und viel gekocht hat.
Ja, der hat gekocht. Punkt.
Also wenn er da war und so lange Zeit hatte, naja, wahrscheinlich, weil das verschob sich ja dann irgendwann also später wahrscheinlich.
Am Anfang, ne? Also ich versuche das so, sind ja wenige Sachen, die ich da beschreibe, aber wenn man jetzt fragt, dann würde ich sagen, sie sind, wenn sie weg waren, zusammen weg gewesen. Und dann waren wir sehr happy und sehr glücklich, entweder bei Großeltern, die man ja gar nicht in Gold aufwiegen konnte damals, diese Großeltern, oder ich war in Potsdam und oder die Großeltern kamen zu uns. Oder es gab so irgendwelche Tanten, die sich dann hinsetzten und mit uns den Alltag machten. Ja.
Bist du gern zur Schule gegangen?
Nein, kein Tag.
Woran lag's?
Weil ich nicht in einen, weil das nicht passt. Schule und ich passen nicht. Das hat keinen Sinn. Das hatte von Anfang an, also das war zum Scheitern verurteilt. Nein, ich bin ja, das klingt jetzt irgendwie komisch, weil ich bin ja durchgerutscht irgendwie ohne größere. Meine Mutter sagt immer, ich habe das gar nicht mitgekriegt, wie du das. Und ich habe mein Abi gemacht, irgendwie schlecht als recht, also irgendwie so mittelig und wollte da so schnell wie möglich durch.
Was denkst du, warum sie das nicht mitgekriegt hat?
Das war nicht das Setting. Die hatten ihre Sorgen und die mussten mit sich und so und die hat nicht jetzt mit mir da Schule gemacht. Da musste man durch.
Hattest du Angst, da irgendwas nicht zu schaffen oder hast du das gar nicht so bewusst
gewesen? Doch, na klar, ich hatte totale Panik, da irgendwie da einen einzigen, auch nur einen Tag länger in dieser Schule verbringen zu müssen, als unbedingt nötig. Deswegen war natürlich die Gefahr, sitzen zu bleiben, war für mich so, Gott, monströs, nochmal ein Jahr, eine Runde, oh Gott.
Änderte sich das auch nicht, als dein Vater so berühmt und bekannt und so beliebt war?
Bist du irre? Nein, also dann wurde es ja richtig schlimm.
Oh.
Nur ist es ganz furchtbar gewesen.
Inwiefern?
Also naja, weil Kinder und Jugendliche zum Kotzen sein können und ich wie immer, und vielleicht sieht man das mir ja auch an, ich habe nicht gepasst, ich habe nicht nach Hamburg gepasst, ich habe nicht in dieses Pöseldorf da mit diesen Kindern und ich will überhaupt jetzt nicht, Leute, ne, ihr wisst, wen ich meine und wen ich nicht meine, aber so ganz grundsätzlich das funktioniert nicht so gut. Ich weiß, es gab Schulen, ich hatte ja auch Freunde von anderen Schulen, ich weiß, dass das hätte besser gepasst. Ich hätte vielleicht auf eine andere Schule Waldorf gemusst. Auf
Waldorfschule oder sowas, ja.
Waldorfschule,
bist nein, du irre? Nein, aha, okay.
Also, nee, also, nee, es ja, da gab es ganz gute Gesamtschulen schon damals. Ich war ja nicht doof. Ich bin ja ein schlaues Köpfchen und habe natürlich jetzt sozusagen mich da irgendwie durchgewurschtelt und habe mich auch sozial da irgendwie durchgewurschtelt. Aber der Erfolg meines Vaters verlief diametral zu meiner sozialen Karriere. Also das hat jetzt überhaupt nicht gefunzt. Nee.
Und dann war natürlich oder wahrscheinlich mutmaßlich der Kontrast zu Potsdam, da ankommen, dahin, ja, Tante
das
Ulla.
Das war, solange ich das hatte und haben durfte, war das wirklich wie so eine Seelenferien, ne? Weil alles, was mir wichtig ist, war nicht wichtig in Hamburg. Und alles, was mir, was ich konnte und wo ich gut drin war, das war egal in Hamburg. So, später dann nicht mehr, aber zu einer bestimmten Zeit. Und jetzt merke ich halt so im Nachgang, ja, wahrscheinlich bin ich auch so einfach so ein bisschen so ein Ossi-Kind tatsächlich. So mit so, ja, ich kann ganz gut im Alltag irgendwie zurechtkommen.
Aber das würde ja bedeuten, dass Wessis das nicht können.
Nein, aber so dieses so ganz grundsätzlich, so ich kann ganz gut mich durchwurschteln und kann irgendwie, bin so ganz praktisch veranlagt und bin ganz lustig und fröhlich und bin nicht so hinten rum und das kann ich alles nicht. Vielleicht bin ich da. Inkompetent. So, ich kann immer nur so gerade von nach vorn und sein, wie ich bin und sagen, was ich denke. Das war nicht immer kompatibel.
Würdest du das auf eine bestimmte Szene beschränken, bei der das nicht kompatibel war, in die du nicht passtest? Oder würdest du wirklich so weit gehen, das zu einem Ost-West-Kontrast zu machen?
Nein, das würde ich nicht zum Ost-West. Nein, okay. Um Gottes Willen, weil ich hatte ja gute Freunde auch überall. Man findet seine Peer-Group oder wie das heute heißt. Man findet sich, das ist nicht der Punkt, aber es war einfacher in Potsdam, weil da man muss reich sein, man muss Markenklamotten tragen, man muss das richtige T-Shirt und die richtigen Hosen und man muss irgendwie zur richtigen Party eingeladen werden, man muss die richtigen Leute kennen. Das waren die 80er, das waren auch noch vielleicht ein bisschen die Anfang 90er in Hamburg. Da musste man echt total reich sein und man musste irgendwie...
Interessant, weil eigentlich hast du das ja idealst mitgebracht. Also Wieso? Wenn ich mir jetzt in der Familie, in der du lebst, mit diesem Haus repräsentativ, du hast einfach, du ja, bist ein anderes
ja,
Kind. Du bist
das war ja, als ich aufs Gymnasium kam, war das ja durch die Nummer. Da haben sich ja meine Eltern getrennt. Da habe ich aber mit meiner Mutter, also jetzt auch nicht, wir haben jetzt nicht in Armut gelebt, um Gottes Willen. Wir hatten eine sehr schöne Wohnung dann da in Eppendorf, die war traumhaft schön, aber ich, nee.
Weil also, du warst es ja auch vorher nicht. Du hast ja eine andere Seele, eine andere Persönlichkeit, sodass du da ja offenbar auch gar nicht reingepasst hast von vornherein.
Es war mir einfach ein totales Rätsel, wie das irgendwas sein soll. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum das wichtig ist und ich glaube, ganz lang und ganz viel und auch immer noch, by the way, gibt es Dinge, die man scheinbar von einem erwartet oder von mir erwartet oder von jemandem mit diesem Nachnamen erwartet und ich kann nur enttäuschen.
Das ist ein harter Satz, ein schwerer Satz.
Ja, ich kann immer nur sagen, nee, sorry.
Und vielleicht ist es aber auch so, dass man selbst glaubt, dass andere diese Erwartungen haben. Weil ich habe jetzt gerade... Ich will deine Erfahrungen da gar nicht in Frage stellen, gar nicht. Aber ich habe 10 Jahre in Hamburg gelebt.
Ja.
Und ich fand das war eine gute Zeit, aber ich würde nie mehr zurückziehen. Ich mag diese Stadt, aber ich finde, es gibt so eine unsichtbare, und das bezieht sich überhaupt nicht auf alle Hamburger, gar nicht. Aber wenn du jetzt so eine ganz bestimmte Szene, wo ich so das Gefühl habe, die erkennen sich auch untereinander, wo man einfach spürt, wie so 2 Magneten, die nicht zusammenpassen. Da wird man nie reingehören, da wird man nie akzeptiert. Das steht so für sich. Die sind nicht unfreundlich.
Nein, oh Gott.
Es ist so gar nicht, aber trotzdem ist das wie so eine, als würden sie eine eigene Sprache sprechen. Und die Vorstellung, da als Kind immer wieder zurückgewiesen zu werden oder zumindest das Gefühl zu haben, sich damit nicht identifizieren zu können, stelle ich mir ziemlich hart vor.
Ich sag's jetzt mal ganz krass, oder? Also, die kommen mit Künstlern nicht so richtig klar, ne? In Hamburg. Das ist nicht so, da muss ich nur mal unseren Thomas Mann rausholen und den Bürger-Künstler-Konflikt, den ich durchlitten habe in der Oberstufe. Aber das ist es im Grunde genommen. Das ist eine sehr klassische Kaufmannsstadt mit sehr, sehr konservativen, da kann die Reeperbahn und das Ganze, da kannst du, das gehört dazu. Das gehört in das Konzept rein. Und das ist eine sehr, sehr konservative Stadt. Und sie sind natürlich, man spielt immer mal, man lässt das mal so ein bisschen rein, so. Und man schmückt sich sicherlich auch mal mit so ein bisschen so schillernden Persönlichkeiten.
Da sind wir bei Lindenberg wieder.
Ja, Lindenberg oder jemand so, weiß ich, früher hieß er dann Negerkalle, oder man lädt auch mal auf irgendwelche tollen Veranstaltungen, lädt man auch mal so eine Prostituierte wie Domenica ein, die ich ja auch, das waren ja dann so diese Partys dann, ne? Wo man solche Leute dann mal einlädt, aber im Grunde genommen, also eher so zum Huch und Hach, aber nicht, weil man sie jetzt in die Familie mit aufnimmt. Nee. Und ich bin wahrscheinlich, so krass das halt irgendwie für mich als Erkenntnis ist, war ich wahrscheinlich immer ein Künstlertyp. Also der Künstlerinnentyp, der eben die gewisse Freiheit braucht und gewisse Denkfreiheit braucht und Konventionen halt irgendwie erstmal immer hinterfragt. Und immer alles hinterfragt, immer hinterfragt.
Wieso ist das so? Anstrengend.
Wieso? Warum? Und wer sagt das? Und so. Und deswegen, ja, das riecht man mir wahrscheinlich oder das sieht man mir wahrscheinlich 10 Meter gegen den Wind an.
Wurdest du denn aktiv als zu viel, als zu anstrengend, was ja auch wirklich viele, ja?
Das ist, ja.
Damit, ja.
Naja, wer mit Nietenhandschuhen in die Schule geht und von dem Lateinlehrer im dunkelblauen Dreiteiler irgendwie so sagt, das ist nicht Stil des Hauses, dann, und ich so, ja, das war meine Absicht. Also, immer.
Agent provocateur.
Ich habe es mir auch nicht leicht gemacht.
Nee?
Nee.
Hast du nicht?
Nee, habe ich nicht.
Reinhard May hast du mitgebracht. Zwischen Kontrollpunkt, Drehwitz und der Brücke von Drei Linden. So, das ist erstmal ein Songtitel, oder?
Oh ja. Fast so lang wie mein Kapitel.
Wie das Lied. Wir können es nicht ganz ausspielen. Es ist wirklich sehr, sehr lang. Aber es ist natürlich eine schöne Geschichte von Reinhard May. Müssen wir zu diesem Lied noch etwas wissen?
Ja, ich habe das Kapitel geschrieben und dann habe ich sein Lied dazu gehört und habe gedacht, so, ja, hätte ich das Kapitel jetzt nicht schreiben müssen, dann hätte ich genau dasselbe gesagt, was ich auch gesagt habe.
Okay, das hören wir uns jetzt an.
Zwischen Kontrollpunkt Rewitz und der Brücke von Drei Linden, wo eine Welt aufhörte, eine andere begann. Ich sehe das Bild seit dem verkehrten Rückspiegel verschwinden. Wie gut ich mich an dieses Stück Niemandsland erinnern kann.
Als du angefangen hast mit dem Buch, du hast ja vorher auch schon Bücher geschrieben, du hast Kinderbücher geschrieben, du hast Romane geschrieben, Harte Jungs, damit ging es los 2013. Was hat denn eigentlich den Ausschlag dafür gegeben, dass du so ein fast autobiografisches Buch hinlegst? Das ist so autofiktional, ne, da muss man immer so ein bisschen gucken, da ist nicht alles hundertprozentig so gewesen, wie es war, aber vieles ja schon. Warum hast du das gemacht?
Auf meinen Lesereisen mit den vorherigen Büchern bin ich viel, mein Verlag ist in Gera sozusagen ansässig. Der hat sehr viele Connections zu ehemaligen Ostgebieten und da bin ich halt viel unterwegs gewesen, habe da mich in Thüringen und Leipzig, Sachsen-Anhalt, wo man so über so Lesungen dann hat und viele sind auf mich zugekommen hinterher und haben angefangen, irgendwie ihre Geschichte zu erzählen. Was DDR, ich, wir, Wende, Nachwende. Mhm. Und ich habe angefangen, so, glaube ich, innerlich so ein bisschen unbewusst sie zu sammeln, diese Geschichten. Und habe immer gedacht, irgendwie, die wollen reden, man will reden. So, die Menschen, die auf mich zukommen, die wollen mir was erzählen. Die wollen erzählen, wie es war. Und ich sehe das eben als Auftakt eher, als dass ich jetzt sage, mein Buch. Das ist für mich ein Auftakt für eine ganz lange Gesprächsreihe, wo hoffentlich noch viele Folgen werden. Und so ein kleiner Plan sieht schon vor, ein Projekt, was ich machen will, nämlich als die Mauer Geschichten wurden, wo halt Leute mir ihre Geschichten erzählen.
Und, super Idee.
Genau, und Reinhard hat Gott sei Dank schon gesagt, er macht mit. Und
schön.
Castus von Corvus Corax, der mein Vorwort geschrieben hat, der macht auch schon mit. Und
da wird es einige Leute geben, die bekannt sind.
Genau,
und nicht
aber nicht. Aber mhm, ich finde genau. Für jeden Bekannten mindestens 10 Geschichten. Oh. Ich habe neulich mit meiner Bäckerin gesprochen schon. Mhm. Da habe ich auch wieder, man braucht ja Ohren wie Salatschüsseln, die mir irgendwie, während ich da meinen Kaffee zurechtwurschtelte, irgendwie hörte ich zu, wie sie erzählte. Gelbes, rotes Licht, grünes Licht, rotes Licht, grünes Licht. Ich so, erzählt die da von dieser Serie? Nee, sie war politische Gefangene.
Oh, okay.
Genau, und auch krass, ne, rotes Licht, grünes Licht. Also ich habe sie sofort angesprochen, gesagt, so hier, ich mache da gerade was und
was war,
wir
aber
reden.
Kannst du einen Satz zu rotes Licht, gelbes Licht sagen?
Ja, das rotes Licht, grünes Licht, das war ja eigentlich, das kenne ich ja aus dieser komischen Serie, die meine Kinder unbedingt gucken wollten und nicht durften. Nee, da ist halt durch die Gänge gehen und man musste halt
im Gefängnis.
In der Verhör. So, und Behörde, Verhör, keine Ahnung, hier bei uns da in Potsdam gibt es ja immer noch dieses alte DDR-Gefängnis. Und da ging man halt durch die Gänge und dann muss man stehen bei rotem Licht. Und wenn das grün wurde, ging die Tür auf. Und dann wurde wieder die nächste Tür, war aber noch rot. Und dann, wenn es grün wurde, durfte man weitergehen. Und da kriegte ich halt, habe ich so ein Ohr gehabt, habe ich sofort sie angesprochen. Mhm. Und deswegen sage ich, also das ist jetzt für mich das ist das nächste Projekt. Und für mich ist dieses Buch jetzt nur wie so eine Auftaktveranstaltung. Mhm. Und ich will meine Geschichte halt mal kurz erzählen. Kurz, weil ist das ja kein dicker Wälzer. Einfach ich will kommunizieren wieder, ich will darüber reden.
Type O Negative spielen wir jetzt. Deine All-Time-Lieblingsband. Der Song heißt Green Man. Und der Mann, der da singt, den hast du zum sexiest Man in den 90ern erkoren. So
der
das sagen
Welt.
Meine, der Welt. Für
der
immer.
Welt,
zeitlos
für immer.
Und für
zeitlos.
Immer. Zeitlos. Das sagen meine Unterlagen und es scheint zu stimmen.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Autorin und Illustratorin Florentine Job ist heute hier zu Gast. Du hast ein neues Buch geschrieben, Sommer im Heckenrosental. Und das erzählt die Zeit, weitestgehend autobiografisch, deine Zeit Kindheit und Jugend zwischen Ost und West. Also du hast in Hamburg bist du geboren, hast da gelebt, hast deinen Alltag da gehabt, aber wann immer Ferien waren, warst du in Potsdam, die Mauer stand noch, es gab die DDR. Erzähl doch mal von dieser Zeit und erzähl doch auch gerne, das beschreibst du in dem Buch ja auch sehr ausführlich, wie das immer war, falls wir jetzt jüngere Hörerinnen und Hörer haben, die haben das nie erlebt, diese Transitstrecke und was dazugehörte. Das ist jetzt im Nachhinein, kann man das so ein bisschen verklären und sagen, ja, und dann war es immer so. Aber während man das erlebt hat, das war furchtbar.
Also wer das verklärt, der hat sie nicht mehr alle. Da gibt es nichts zu verklären. Ich habe sogar Probleme mit Leuten, die das so lustig machen. Es gibt ja jetzt so Filme, es gab ja so nach Wendezeit jetzt auch mal wieder so Filme, wo das dann so
karikiert wurde. Ja,
wo das versucht wurde irgendwie so. Und ich sage, Ich komm noch nicht drauf klar. Sorry, Leute, ich kann noch nicht lachen. Es war grauselig. Also du musstest, das ist immer so ein bisschen der Vergleich, Grimms Märchen, der süße Brei oder eben dieses Schlaraffenland, wo man sich da durchbeißen muss, um dann ins Paradies zu kommen. Es war wirklich so, da standen sie und wollten uns nicht reinlassen.
Also ihr sitzt in einem Auto, Mädchen
ich versuche
und die
das,
Eltern.
Ich versuche das wirklich, also ich versuche jetzt euch da durchzuführen. Bitte. Also es wurde natürlich gepackt und ich weiß nicht, wie wir früher in diesen kleinen Autos diese großen Familien untergebracht haben. Ich denke ja auch, wenn man sich in einen Golf setzt heute, in den alten, denkt man auch so, damit bin ich in Urlaub gefahren. Egal. Und wir hatten ja gar nicht so ein kleines Auto, es war randvoll. Und wir hatten auch noch 2 Hunde, die mit mussten. Und wir hatten wirklich ja nicht nur unser Gepäck, sondern wir mussten ja, man hatte ja Aufträge zu erfüllen, wenn man in den Osten fuhr, da gab es ja wirklich Freunde und Familie, die beliefert werden mussten und das durfte immer nur Eigenbedarf sein, aber brauchte man eben 80 Rollen Klopapier Eigenbedarf, das ist halt bei einer großen Familie so und dann eben, ja, das das da alles reinstopfen und wir, und natürlich meine Eltern waren ja natürlich nicht so Leute, die sich an Regeln gehalten haben. Und dementsprechend wurden natürlich auch alle Magazine mitgenommen, die nicht, also Stern, Spiegel, Vogue, was sie alles dabei hatten und dann eben auch ihre Musikkassetten und alles, was verboten war.
Die musstet ihr am Körper tragen.
Ja, die wurden am Ende kurz vor der Grenze stopften die uns die immer so unter die Pullis und auch die Kassetten wurden in die Hosentaschen gesteckt und so, bei den Kindern natürlich, weil die Kinder aus irgendwelchen Gründen waren unverdächtig. Und dann musste man ja mal aussteigen an der Grenze. Also erstmal musste man sich irgendwo einreihen und das war auch immer so, egal zu welchen Zeiten, das war schon, da ging es ja schon diese Unmenschlichkeit los, dass du halt sagst, ja, wir machen, ich weiß, es ist Urlaub, aber wir machen nur zwei Reihen auf, Pech.
Schikane,
also,
totale
nur
Schikane.
Nur Schikane. Ja. Und dann, ja, wer so doof ist, in den Osten zu fahren zur Ferienzeit, der wird jetzt hier bestraft. Und dann kam es ja wirklich dazu, dass du teilweise 4 Stunden oder so an dieser Grenze vorbei, oder länger. Mhm. Also, ne? Heute ist das höchstens mal irgendwie zur Hauptsaison am Sylt beim Auto da Zug so, dass du da mal so ein bisschen länger stehst. Aber und dann kamen halt diese Menschen auf dich zu, diese grauen Grenzer, die wirklich, die durften ja nicht kommunizieren, da durfte kein Lächeln, da, weil man war ja sofort verdächtig, Westkontakt durfte nicht sein. Und konnte nicht kommunizieren. Also wenn du mit Menschen nicht kommunizieren kannst, finde ich, ist man schon in der Hölle. Und dann diese Pässe abnehmen und dann wartest du da in diesem unschönen und ich denke auch immer, das Unmenschliche betraf ja alle, weil es war ja so unfassbar hässlich. So Baustelle Berlin, hier AWUS jetzt im Februar, das war Grenze. So hässlich, so karg und für die Menschen, die da den ganzen Tag ja auch verbringen mussten, das fand ich so schlimm. Die waren dann auch, glaube ich, irgendwann so wie dieser Ort. Mhm. Und dann hast du immer irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt haben sie uns gleich erwischt, jetzt haben sie uns gleich.
Es war so eine Willkür, ne? Es war so ein Machtding, das so
rausgezogen. Und dann mussten die Kinder raus, das ganze Auto wurde ausgeleert.
Manche Autos wurden ja wirklich auseinandergenommen.
Ja, ja, also die haben dann teilweise die Rückbank rausgebaut. Ja. Also ja, ja. Wirklich, so nach dem Motto, da liegt jetzt einer. Und dann, obwohl das eher aber beim Rausfahren so war. Und dann, ja.
Dann habt ihr es irgendwann geschafft und seid durchgefahren. Und genau. Dann seid ihr in Potsdam angekommen. Und genau. Nimm uns mal mit, mal, du bist doch Illustratorin. Mal, was du dann gesehen hast, wie es da aussah.
Ja, ich male ja immer mit Worten. Na, es sah aus wie früher. Es, dem Sozialismus sei Dank, hat sich ja da nicht wirklich was verändert seit früher.
Also früher hat sich nichts verändert, ne? Nee, weil du schreibst ja ganz hinten im Buch schreibst du, jeden Tag vermisse ich Hamburg, jeden Tag vermisse ich meine alte Ostheimat. Ja. Nichts ist mehr so, wie es war.
Nee, es ist auch nicht so mehr, wie es war, genau.
Und wie war es?
Es war wie in der Zeit stehen geblieben. Ich habe es immer versucht, immer dieser Zeitstrahl, der normal so, ne, der läuft und der lief aber nicht parallel. Im Osten. Man fuhr da und es war halt, ja, es war wie, wenn meine Oma mir aus diesen Zeiten erzählt hat, wo alles noch schwarz-weiß war. So ähnlich war das da.
Aber schwarz-weiß nicht im Sinne von negativ, also, sondern schön ländlich, dörflich, heil oder wie würdest du
Ich meine, wie diese Filme oder die Fotos von den Fotoalben, wo du das Gefühl hattest, oh, die Jugend meiner Großmutter fand wohl ohne Farbe statt. Nee, und es war diese sandigen Wege, es roch halt irgendwie nach dieser Zweitaktmischung und nach Land und nach Wiesen und nach Sommer.
Ihr habt Blutegel gesammelt. Ja. Und was mich besonders beeindruckt hat, da komme ich bis heute nicht drüber hin. Gut, ich habe es gerade erst gestern gelesen.
Du schaffst das. Ich glaube an dich.
Ja. Pass auf. Und dann, wie du dann schreibst, so eher, also en passant, und es war ein toller Tag, und wir waren angeln den ganzen Tag draußen, sind über die Wiesen gelaufen, haben uns da hingelegt, und am Abend haben wir immer bestimmt mit 100 Zeckenbissen Zeckenbissen, da ist ja schon ein Zeckenbiss, dieses Wort, lässt mich ja schon erstarren.
Ach ja?
Da hast du, also das heißt, ihr habt die...
Doch, war man noch relativ unbedarft. Nee, die hat man dann abgezogen, weil ich hatte so viel...
Das ist furchtbar.
Nee, das ist ja normal. Also die beißen sich dann ja, die wollen uns ja gar nicht.
Oh, jetzt kommt hier noch so ein Verständnis nochmal für Zecken.
Nein, ich habe überhaupt kein Verständnis für Zecken. Ich finde, es ist eine der wenigen Spezies, die man jetzt wirklich auch mal irgendwie, alles andere kriegt man irgendwie weg, außer den Viechern. Nee.
Motten sind auch noch scheiße.
Ja, Motten sind, die können ja nichts dafür, das sind Schmetterlinge. mit weniger schicken Outfits sind.
Aber sag mal, und Mücken wirst du auch einfach so raus, setzt du raus, ne, mit so einem Glas? Oder?
Mücken? Nein, die haben keine Existenzberechtigung.
Ach so. Das ist so irre. Aber Mücken, sorry, Buddhistinnen und Buddhisten.
Ja, aber wenn du als Mücke wiedergeboren wurdest, dann hast du ja auch einen Scheiß gebaut, sag ich mal. Und dann ist auch okay. Nee, aber ich, also dass man Bienen im Fuß hatte, wenn man über eine Wiese gelaufen hat, ist das völlig normal.
Aua.
Und da ich ja, wie ich ja auch gerne beschreibe, dann auch die Schuhe irgendwo hingestellt habe und Ende der Ferien erst wieder angezogen habe, man hatte halt irgendwie täglich irgendwie eine Biene im Fuß stecken. Das war auch völlig normal. Und abends waren dann immer so die Füße hoch, dicke Füße und dann Essigsäure, Tonerde. So. Das war jeden Abend war das Programm.
I would die for you, sagen die Bienenallergikerinnen und Allergiker. Prince hast du mitgebracht. Warum hat der es auf deine Liste geschafft?
Na, Prince, das muss ich doch nicht erklären, oder? Also großartigster Musiker der Welt neben David Bowie. Der hat mich bereichert.
Yeah.
Ich habe teilweise nur Prince gehört. Also rauf und runter. Alle Alben, die man da bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dann ergattern konnte. Und zweimal habe ich ihn live gesehen. In Hamburg.
Ja. Und gehst du dann ganz vorne?
Ich war ganz vorne. Er stand über mir. Er hat die weiße Gitarre gespielt. Er hat Purple Rain. Ich stand genau vor der Box, wo er drauf stand. Hör dir das an. Ja. Und er ist wirklich nicht groß gewesen, aber für mich der Größte.
Hörbar@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie möchten. Abonnieren Sie die Hörbar gerne und bewerten Sie sie positiv, wenn sie Ihnen gefallen hat. Ansonsten lassen Sie bitte die Finger vom Bewertungstool. Florentine Job ist heute hier zu Gast. Sie ist Autorin, sie ist Illustratorin, wollte ursprünglich aber Fotografin werden.
Ganz ursprünglich wollte ich und würde ich.
Kapitänin.
Ich wäre sehr gerne Rechtsmedizinerin geworden.
Ach.
Ja. Hautärztin oder Rechtsmedizinerin.
Hast du in Tieren rumgeschnitten früher?
Nein, um Gottes Willen.
In Menschen?
Die Schwierigkeit daran war ja, dass...
Nein, Tiere hätte ich nicht angerührt.
Nein,
ich habe Leichen.
Aber mein Interesse, also tote Tiere. Also man ist ja früher haben wir ja sehr viele tote Tiere um uns rum gehabt. Die Leute haben ja selber geschlachtet, auch in der DDR wurde ja viel selbst geschlachtet.
Mhm.
Also zur Martinsganszeit und so, dann hingen da die Gänse so ausgenommen zum Ausbluten an den Füßen und so. Und ich, also da fehlte mir jeglicher Ekel. Und ich habe das so interessant gefunden, wenn die dann so die in Reihen rausgeholt haben. Und ich habe beim Schlachten der Hühner zugeguckt.
Da fällt mir wirklich wieder auf, wie sehr die Dinge, die uns als Menschen dann irgendwie abstoßen, vor denen wir Angst haben, die wir nervig finden, vor denen wir uns ekeln, dass wir vielleicht konditioniert sind. Du fandst das als Kind spannend.
Ich fand es nur interessant.
Ich weiß nicht, ob sich das jetzt inzwischen geändert hat, ob du da inzwischen einen anderen Blick drauf hast.
Einen total anderen Blick, natürlich. Also Empathie, mit dem lebenden Wesen. Aber ich hatte da einfach einen anderen Zugang.
Einen völlig unvoreingenommenen Zugang hattest du. Du hast dir das angeguckt, so wie es ist. Ich habe gestern ein kleines Kind mit seiner Mutter gesehen. Und dieses Kind freute sich so sehr über den Regen. Und die Mutter war so genervt. Und ich habe gedacht, wie schade. Weil irgendwann wirst du, kleines Kind, auch größer sein und sagen, heute regnet es wieder. Und jetzt gerade freust du dich aber total, dass es regnet.
Wir in Brandenburg mögen den Regen. Wir mögen den immer noch. Das finden wir immer schön.
Warum aber Rechtsmedizinerin?
Der Wunsch nach Gerechtigkeit. Und das ist so einer der, ich glaube ja nicht an Gott und diesen ganzen Schickmuck, aber ich glaube daran, dass postmortem da Leute unterwegs sind, also die nach dem Tod für Gerechtigkeit sorgen. Das ist ja so ein bisschen. Und das sind aber, wie ich jetzt feststellen musste, weil ich ja da ein- und ausgehe jetzt und da immer meinen Kaffee kriege in der Rechtsmedizin.
Was?
Mein Networking. Talent, mein größtes Talent ist wahrscheinlich zu networken und ich gehe ja jetzt bei der Rechtsmedizin in Potsdam da immer.
Warum?
Meinen Kaffee, weil die Leute nett sind und weil ich die kennengelernt habe und weil ich das toll finde und weil die super spannend sind und die haben ja auch meine Lesung hier, meine Buchpräsentation, das Institut hat es ja mit organisiert.
Okay, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und dann standen da überall so Gläser mit eingelegten Gehirnen.
Nein, aber ein Skelett, zwei Skelette stehen davor. Nee, also im Schloss Lindstedt stehen die nicht. Es gibt ja zwei Orte.
Einmal Grufti, immer Grufti.
Die sind wirklich dafür da, dass Dinge aufgeklärt werden und Täter erwischt werden, wenn die denken, sie sind davongekommen und sie haben irgendwas beiseite geschafft. Und dann sind da wirklich hochspannende Männer und Frauen, die sich dann da über die Leute beugen, ist eben diesen Ekel und all das, was wir so haben, was normal ist, der Ekel vor dem Tod, der Ekel vor der Verwesung, und die zählen da die Maden und sagen, nee, das kann nicht hinhauen, was er da erzählt hat. Und dann sitzt man da so, oh, das ist so spannend. Menschen können so spannende Alltage haben.
Ja.
Wahnsinn.
Wobei sie selbst es vielleicht gar nicht allzu spannend empfinden.
Also doch, die sind alle sehr fasziniert von dem, was sie da tun.
Ach, das ist toll.
Ja, das sind schon sehr besondere Leute.
Weil die meistens stellt sich ja dann irgendwann eine Art von Routine ein.
Ja, aber das ist ja genau das, Bettina, das ist ja genau der Punkt. Ich langweile mich ja sofort und instant, wenn ich was gemacht habe. Und dann habe ich immer das Gefühl, das kann ich. Und dann bin ich ja so gelangweilt.
Jetzt kommt das Nächste.
So, und dann tue ich die nächste Aufgabe, wo ich noch richtig scheiße drin bin und mich nicht auskenne. Und erst dann habe ich das Gefühl, so, das ist so meine Aufgabe jetzt, da muss ich dran wachsen und so weiter. Und ich kann außer so Wiederholungen und so bin ich ganz schlecht drin. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe mir immer irgendwas wahrscheinlich mein Leben lang gesucht, wo ich immer wieder was Neues dazu tun kann und wieder was lernen kann. Und jetzt ist das halt so, dass meine ganz tiefe Vorstellung davon war, eben, dass die immer was Neues kriegen. Also die kriegen immer was Neues auf den Tisch. Literally. Also.
Ich will jetzt mal was sagen. Ich kenne dich ja nicht. Und ich habe viele, viele Interviews gelesen und das Buch. Und ich bin sehr erstaunt, positiv erstaunt, wie aufgeräumt du zu sein scheinst. Also du wirkst auf jeden Fall so. Also damit habe ich nicht gerechnet, weil wenn du über deine Kindheit sprichst, über deine Jugend und auch noch so Interviews, die vor 15 Jahren stattgefunden haben oder so, natürlich das Leben verändert sich oder auch Interviews vor 20 Jahren, da habe ich irgendwie eine andere Schwere, eine Art von Traurigkeit. Du sprichst davon, dass du ein Gefühl des Alleingelassenwerdens oft hattest und so weiter. Und jetzt sitzt hier ein Mensch vor mir. Ich meine, gut, du bist eine erwachsene Frau, du hast drei Kinder. Deine Zwillinge sind jetzt so, weiß ich nicht, 15. Pubertät so wahrscheinlich mittendrin.
Yes.
Ne?
Oh yes.
Und dann hast du noch, das war yellow, the race. Dann hast du noch eine jüngere Tochter. Würdest du sagen, dass du dich auch aufgeräumt fühlst?
Also,
fühlst du dich wohl?
Ja. Yeah.
Gut.
Aber ist das... Ich habe damit gelernt, mit meiner Unordnung, ungeordneten Daseins, ich klarzukommen und daraus eine Kreativenergie immer wieder zu generieren. Also damit riding the dragon. Und ich habe auch dieses Buch hier auch gemacht als ein Blick in die Zukunft. Also ganz viel von mir ist da aufgehoben. Also im Sinne von, ich habe die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Gefühle, die man hatte, die Tränen, die man geweint hat, die hebe ich auf, aber im guten Sinne. Ich tue sie in eine Schublade und kann sie natürlich auch mal ab und an rausholen, aber ich lebe jetzt nicht ständig in diesem Präsenz.
Du kannst
sie loslassen. Andererseits kann ich sie aber auch aufheben und auflösen. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr, der Punkt ist, dass ich sehr, sehr weiß und sehr, sehr verinnerlicht habe, dass es einfach total an mir ist, mit all dem aktiv umzugehen. Und da wird niemand kommen und das für mich lösen, sondern das ist wirklich meine Aufgabe, das Leben. Wer hat mir das neulich gesagt? Ja, du machst dir das aber auch richtig schön immer. Und ich sage, ja, das ist doch irgendwie, ist doch Pippi Langstrumpf. Ich darf dir doch die Welt. Als Kreative ist das doch meine Kraft und mein Wille, so zählt doch mir die Welt so zu machen und meine Aufgaben mir zu suchen, die mich erfüllen und die mich glücklich machen. Und
nicht nur als Kreative, glaube ich. Also ich glaube, das sollten wir im Idealfall alle tun, dass wir die Dinge tun, so sehr es uns möglich ist. Ne?
Aber die Kreativen, finde ich, sollten eben deswegen auch an allen Stellen und an allen Schnittstellen sitzen, weil für uns ist das ja immer alles nur ein Serviervorschlag. Und das ewige Hinterfragen bedeutet ja auch, ich begebe mich jedes Mal wieder neu auf die Suche nach einer vielleicht besseren Lösung für die Situation. Und nichts, was mir so passiert ist in meinem Leben, und sicherlich sind da auch sehr, sehr tiefe, sehr schlimme Phasen meines Lebens gewesen, schwer, schwer aushaltbar. Und vielleicht wäre ich auch, wenn ich nicht kreativ und positiv wäre, ich vielleicht auch hier und da mal zerbrochen. Aber das schreibe ich auch am Anfang des Buches. Ich habe es ja überlebt, aber nicht im Sinne von, oh Gott, ich habe es überlebt, sondern hey, ich habe alles gut nicht überlebt, sondern belebt.
Gut, vielleicht ist es das, was ich meinte damit. Wenn ich sage, aufgeräumt, muss nicht alles an seinem Platz sein. Wie kann das denn? Sowas geht ja gar nicht. Ne? So. Aber vielleicht ist das der Punkt, dass du bestimmte Dinge jetzt für dich so akzeptiert oder losgelassen hast. Vielleicht ist auch sowas wie so ein Buch über die eigene Vergangenheit mit all den Rissen, Schmerzen, Wunden, Narben, Freuden, auch was sehr Reinigendes, so kann ich mir das vorstellen, ne? Dass man das einmal so aufschreibt und dann auch, wenn man eben will, loslässt.
Kann ja, also ich habe ja nicht alles reingeschrieben, um Gottes Willen. Ich habe sehr überlegt, sehr lange überlegt, ob ich gewisse Sachen mit da reinnehme und wie ich sie verpacke.
Weil Rücksicht auf deine Familie?
Aus Rücksicht von mir selber, weil ich einfach denke, das ist ja dann draußen und dann kann ja das jeder haben und nehmen und damit machen, was er will. Und gleichzeitig habe ich immer gedacht, naja, das, was ich erlebt habe, ist ja auch nicht, das ist ja sehr ungewöhnlich. Und irgendwo finde ich, wenn dir so viel Ungewöhnliches widerfährt, liefert das irgendwie auch so eine Verantwortung, das ein Stück weit auch mal zu teilen. Und ich möchte ganz doll Mut machen. Ich möchte ganz viel Zuspruch geben, weil ich glaube, diese Gefühle, die ich da beschreibe, dieses so wahnsinnig alleingelassen sich zu fühlen und diese Ängste zu haben, diese Verlustängste, mit denen man groß wird, dass das etwas ist, was zu was sehr, sehr Kraftvollen und Kreativen führen kann.
Vielleicht können wir das gleich noch etwas genauer auch dokumentieren oder so. Ich habe mir eine Stelle rausgesucht, vielleicht hast du Lust, die gleich vorzulesen, okay. Aber erstmal spielen wir noch einen Song. Guns N' Roses, You Could Be Mine. Brauchen wir dazu noch irgendeine Info?
Na, da ist ja die, das habe ich ja für Sarah Connor gemacht.
Was heißt das?
Sarah Connor ist mein Role Model für Mutterschaft.
Weil?
Naja, weil sie ist einfach damals gespawnt in unsere Realität, diese Frau mit ihren Combat Boots und ihrem Oberarm, und hat da einfach mal die Welt gerettet.
Was? Da ist irgendwas an mir vorbeigegangen.
Naja, in Terminator.
Ich denke, du meinst diese Sängerin. Ich denke,
what is wrong with you? Sarah Connor hat die Welt gerettet?
Ja, deswegen sage ich irgendwas, das haben wir vorbei.
Was denn? Ach, sie hat den Terminator?
Neulich in der Waldbühne?
Da mit Arnold Schwarzenegger. Ja, ja,
okay.
Super.
Okay, now I understand. Okay, alles klar. Jetzt höre ich den Song nochmal ganz anders.
Jetzt hörst du ihn anders.
Florentine Job ist hier zu Gast. Sommer im Heckenrosental heißt ihr aktuelles Buch, das von ihrer Kindheit und Jugend in Ost-Berlin, genauer noch in Potsdam, erzählt, zu Zeiten, in denen es die DDR noch gab, in denen die Mauer noch stand. Da kommen wir jetzt wieder mal kurz. Wir haben ihn eigentlich ziemlich rausgelassen, finde ich, aus diesem Gespräch, aber dein Vater wird jetzt eine kleine Rolle spielen, auf jeden Fall. Denn ich würde dich bitten, eine Stelle vorzulesen aus dem Buch. Der Part, vielleicht kannst du den kurz einordnen.
Also wir sind jetzt hier Mitte der 80er. Das Kapitel heißt ja Tief im Westen.
Um das jetzt richtig einordnen zu können, auch in deiner Biografie, deine Eltern, da wo wir jetzt einsteigen, deine Eltern haben sich schon getrennt.
Nein.
Warum fährst du nach Berlin, um deinen Vater zu besuchen? Warum?
Das ist eine Zeit gewesen, wo es fließende Übergänge gab. Und naja, fließend kann man das jetzt auch nicht nennen, holpernd, würde ich sagen. Und mein Vater hatte eine Professur in Berlin, West, wo ganz genau in der Biografie sich das aufhält. Das erschließt sich mir gar nicht mehr so ganz genau. Und ich habe das da sozusagen reingemixt, weil ich es passend fand, auch mal Berlin-West zu beschreiben, was sich ja auch nicht wie Westen angefühlt hat, weil du musstest ja auch da irgendwie durch den Osten
das
durch.
Das war so eine exotische Blase, die nicht total repräsentativ war für die Bundesrepublik.
Krass, naja, das ist wie New York nicht repräsentativ ist für Amerika.
Lies mal vor, wie du das damals empfunden hast.
Berlin-West war eine seltsame Welt, bewohnt von einer komplett zusammengewürfelten Gesellschaft von einheimischen Alt-BerlinerInnen, zugezogenen Republikflüchtlingen, Wehrpflichtverweigerern und Ausländern, die aus der ganzen Welt kamen, um sich vom krassen Berlin-Vibe inspirieren zu lassen. So frei war man nirgends, trotz oder wegen einer unüberwindbaren innerdeutschen Grenze. NATO-Stacheldraht und Wachtürme begrenzten die grenzenlose Kunstfreiheit, die Szene tobte und alles hatte gefärbte Haare. So flog ich in späteren Jahren also oft von Hamburg allein nach Berlin, um meinen Vater dort zu besuchen. Seltsame Umstände machten es nötig, ihn dort zu treffen. Dann ging er mit mir in Zoopalast ins Kino oder in den Zoo. Danach ins KDW und dann übernachteten wir im Interkontinentalhotel. Am nächsten Tag ging er mit mir in eines der Cafés in Charlottenburg, traf dort noch mehr Leute mit noch bunteren Haaren, schwule Künstler, Punkmusiker, Mode- und FilmemacherInnen. Niemand schien einen normalen Alltag zu haben. Denn man konnte entspannt mit einem Milchkaffee sitzen und sich mit Händen in Nietenhandschuhen Kippen rollen, bis der Abend hereinbrach. Irgendwer kannte immer irgendjemanden, der David Bowie getroffen hatte, der irgendwo in Berlin wohnte. Hier, in Schöneberg.
Das stimmt.
Ich hatte früh ein Talent entwickelt, mich in eine Ecke zu hocken und zwischen all den Leuten, wenn sie sprachen und Rauch ausatmeten, zu zeichnen und zuzuhören. Ich war sowieso immer das einzige Kind in diesen Gesellschaften, also musste ich mich auch nicht mit fremden Kindern unterhalten. Am Nachmittag oder Abend, ich sollte immer die letzte Maschine nehmen, brachte er mich wieder zum Flughafen Tegel und ich flog wieder nach Hamburg. Meist gab es vorher aus Telefonzellen Anrufe bei meiner Mutter, ob ich länger bleiben dürfe. Durfte ich meistens nicht und ich weinte, weil ich nicht bleiben konnte. Nie wusste ich, wann ich ihn wiedersehen würde. Eine seltsame, nicht überblickbare Phase hatte damals für mich begonnen. Meine Eltern waren immer schon seltsame, unberechenbare Wesen gewesen. Nie wusste ich, in welchem Zustand sich meine Familie befand, wenn ich aus der Schule nach Hause kam. Ich wusste nicht einmal, ob überhaupt jemand zu Hause war, ob jemand mit meinem Heimkommen rechnete. Meist bummelte ich auf dem Heimweg von der Schule, um meinen Eltern Zeit zu geben, sich auf mein Kommen einzurichten. Manchmal schliefen sie noch oder waren noch mal ins Bett gegangen. Oft arbeitete mein Vater die Nächte durch, weil er sich nachts besser konzentrieren konnte. Da rechnete niemand damit, dass er morgens aufstand. Meine Mutter saß manchmal dabei, ging aber doch irgendwann ins Bett. Sie kochte nicht gern, das machte mein Vater. Mein Vater wollte immer viele Menschen um sich haben. Wir reichten ihm nicht und es wurde mittags Essen gekocht für Gäste, Filmteams, Filmproduktionen, Geschäftspartner und immer war jemand zu Besuch. Mal kurz, mal länger, manche blieben, manche verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Manchmal war aber auch niemand da und ich saß vorm Haus und spielte mit den im Garten vergessenen Schlümpfen. Meine Mutter war vielleicht beim Einkaufen und hatte die Zeit vergessen. Vielleicht hat es auch eine Absprache gegeben, bei der ich nicht zugehört hatte, weil mir das Zuhören bei wichtigen Informationen immer schon schwer fiel. Dafür hörte ich alles andere, was mein komischer Kopf genauso wichtig fand in diesen Momenten. Vielleicht war ich einfach vergessen worden oder meine Eltern hörten mich einfach nicht. Ich klingelte in regelmäßigen Abständen und tatsächlich machte in 5 von 10 Fällen doch irgendwann jemand auf.
Eine schöne, erstmal auch eine schöne Beschreibung dieser Berliner Zeit. Wie hat deine Familie auf das Buch reagiert?
Gut.
Ich frage das auch deswegen, weil ihr habt eine gewisse Muskulatur als Jobs in der Öffentlichkeit. Das ist nicht immer, hat sich mir zumindest nicht immer erschlossen. Es gab öffentliche Fäden und Streits, die über die Yellow Press ausgetragen wurden zwischen deiner Schwester und deinem Vater und so weiter. Insofern kann ich mir vorstellen, wenn man zu einer Familie gehört, die im Wesentlichen mehr oder weniger in der Öffentlichkeit steht, kann es ja auch sein, dass sie sagen, bitte schreib das nicht rein oder
was soll
Ahnung,
ich nicht rein?
Weiß ich nicht. Vielleicht hat dein Vater auch im Nachhinein ein schlechtes Gewissen, weil er denkt, ich habe euch zu oft allein gelassen oder ich war zu oft nicht da oder so. Er hat mal gesagt, dieses Zitat habe ich mir rausgeschrieben, seine Töchter würden ihm voller Zärtlichkeit, aber auch voller Unbarmherzigkeit gegenüberstehen. Würdest du sagen, das stimmt?
Nö.
Na gut. Dann nicht. Dann geht's jetzt zur nächsten Musik. Und zwar Kate Bush hast du mitgebracht.
Ja, muss ich ja, also wie gesagt, ich plane da einen Flashmob in Potsdam.
Wie gesagt, du hast das noch gar nicht gesagt.
Ich musste ja da.
Stichworte hast du uns geschickt.
Stichworte musste ich ja, und da in diesen Stichworten habe ich schon gegeben. Also für mich ist das natürlich schon, das ist so, die begleitet mich auch wirklich schon von seit frühester Kindheit, da wo sie das erste Mal mit diesen Liedern berühmt geworden ist, und das wurde rauf und runter gespielt, sogar von meinen Eltern, und dann später fand ich es ganz toll, und jetzt hat sie ja wie so eine, nochmal so eine Renaissance, er blüht ja nochmal ganz neu, und meine Kinder hören das freiwillig und ich bin so ganz glücklich, weil ich finde, das ist eine von diesen ganz großartigen Künstlerinnen.
Florentine Job, die Illustratorin und Autorin, ist hier zu Gast in der Hörbarust. Sie können das Gespräch jederzeit auch als Podcast nochmal anhören oder nachhören. Sie finden zahlreiche Gespräche mit den unterschiedlichsten Leuten in der ARD Audiothek, auf der Radio 1 Homepage, auf den gängigen Podcast-Portalen oder auch bei YouTube. Als Illustratorin drücke ich dir mal so die Daumen, wie wir überhaupt allen kreativen Jobs und Berufen die Daumen drücken, dass uns die KI noch ein bisschen Zeit lässt. Wie ist es in deinem Bereich?
Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, habe das jetzt noch nicht so gespürt. Ich bin ja auch Dozentin teilweise an der AED, der Akademie für Illustration in Berlin.
Ja.
Und da mache ich immer meine Seminare da und sage gerne und häufig, und ich wiederhole mich da auch gerne, ja, es geht halt so um das Original. Und das war immer schon so, als sie da alle anfingen, digital zu zeichnen, weil, ach, ist ja so praktisch. Und habe ich von Anfang an mal gesagt, Leute, ist nicht so eine gute Idee, ne? Weil dat, alles, was du digital machen kannst, das kann dann irgendwann die KI besser und schneller. Und was die aber nicht kann, ist ein Original herstellen, was du irgendwo hinhängen kannst, was du als in der Galerie hängen haben kannst, was du als Original verkaufen kannst.
Lass mich noch ganz kurz eine Verständnisfrage.
Ja.
Warum sollte es Menschen wichtig sein, ein Original zu besitzen? Wir reden jetzt nicht von der Vergangenheit und von dem, wie wir sozialisiert wurden, und dass es, das Original muss ja immer auch ein gewisses Mindsetting mit sich bringen, nämlich dass ich weiß, dass hier ich besitze dieses Original.
Ja, aber
Original.
Darum geht's doch, genau das.
Aber vielleicht ist das gar nicht mehr so wichtig. Besitz, gucke mal, Fahrräder.
Nee, es geht ja nicht um Besitz, sondern es geht darum, wo kommt was her. Und es geht ja darum, dass die KI ja mit Dingen gefüttert wird, die ihr nicht gehören.
Ja.
Und wir haben halt, wir als Kreative, die wir das, ja, Pech. Wir haben das Internet mit unseren Arbeiten gefüttert und na sowas, die nehmen sich die, ne?
Ja.
Und und es geht ganz viel am Ende, glaube ich, darum, um Herstellungsprozesse, weil das ist der menschliche Anteil. Das ist das, was überhaupt der Sinn von allem ist, ist ja, dass der menschliche Anteil ist ja nicht nur, ich habe da eine Idee, weil Ideen hat jeder. Ja, es geht ja darum, bin ich von der Idee zu diesem Werk, zu dieser Arbeit gekommen, zu dem, was du da siehst. Und das ist ja am Ende, finde ich, das einzig Spannende. Der Prozess ist das Spannende. Das ist wirklich das, was diesen Momentum macht zwischen Idee, da kommt was von irgendwo, ich bin der Kanal, ich bringe das auf Papier. Mhm. Und das ist der Moment, der den Wert ausmacht. Und diesen Prozess dann nun wirklich zu skippen und zu sagen, nö, das macht jetzt eine Maschine, die macht das nicht besser. Weil der menschliche Verstand ist doch etwas überraschender als du. Ja, du bist ja heute auch ein bisschen überrascht. Das heißt also, wir überraschen uns, das ist ja der Witz. Und wie etwas entstanden ist und dass etwas von jemandem gemacht worden ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt, finde ich, ist am Ende jetzt das Wichtige.
Da aber genau das, diese letzten zwei Sätze, die du gerade gesagt hast, dafür müssen wir uns als Gesellschaft sensibilisieren.
Ja, und wir müssen uns auch dafür entscheiden, dass das wichtig
Richtig,
ist.
Richtig, genau. Aber da müssen ja möglicherweise auch die Generation deiner Kinder.
Ja, natürlich.
Also deine Kinder wachsen natürlich auf, indem sie beobachten. Ne, du sitzt da, da ist erst ein Strich und dann sind da fünf Striche und plötzlich erkennen sie einen Vogel oder einen Fuchs auf dem Papier. Sicher, aber das ist ja für viele, viele Kinder, Heranwachsende, Jugendliche, junge Erwachsene, die so einem künstlerischen Prozess noch nie beiwohnten. Das kann ein Gemälde sein, das kann ein Gedicht sein, das entsteht, ein Songtext, alles Mögliche kann das sein. Wenn du selbst gar nicht mehr lernst, dass es Entstehungsprozesse geben muss, auch so ein Versagen, ein in die falsche Richtung laufen, ein Zurückgehen, ein Wegradieren. Wegradieren. Also nehmen wir mal was Wegradieren.
Oder eben zu Fehlern stehen.
Sowas. Meinetwegen und sie dann auch, also so dieser ganze Prozess, der das Ganze verinnerlicht. Dann nehmen wir, ich liebe gerade das Radiergummi als Metapher dafür, dass du etwas machst, etwas schreibst, etwas liest, etwas aufmalst und dann merkst, nee, dieser Strich muss weg, diese Begrenzungslinie muss weg und du setzt neu an.
Das lasse ich ja zum Beispiel bei meinen Schülern häufig gar nicht zu.
Ach, sie dürfen nicht radieren?
Finde ich, ist am Anfang völlig sinnlos.
Weil?
Weil hält er auf.
Es hält auf? Worum geht es um Zeit?
Nö, geht um Entscheidung. Entscheidungen sind ja auch immer, machen ja auch die Türen zu für ganz viele andere Möglichkeiten.
Gib mir mal ein Beispiel dafür. Das mit den Entscheidungen, das klingt so... So ein bisschen ernüchternd in diesem ganzen kreativen Prozess.
Das tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich schon wieder.
Nein, ich mache es ja auch ein bisschen einfach nur, weil ich auf die andere.
Aber nein, es geht, das ist gar nicht entzaubernd und das ist gar nicht, sondern das ist das Bezaubernde. Weil du triffst eine Entscheidung, etwas zu tun oder nicht zu tun oder weiterzumachen oder es zu beenden. Und am Ende oft sitze ich da und meine Aufgabe teilweise als Kreative oder eben als da in dem Fall dann vielleicht Dozentin, ist es eigentlich den Leuten das Papier wegzunehmen zu einem richtigen Zeitpunkt. Oder zu sagen, da musst du noch mal ran. Da bist du noch nicht an dem Punkt, wo du die Entscheidung treffen darfst, aufzuhören. Und dieses digitale Arbeiten birgt diese unendlichen Möglichkeiten, des Revidierens, wieder hinzufügen, revidieren, wieder hinzufügen, was ich total spannend finde auf dem Papier. Weil diese revidieren, hinzufügen schichtet ja. Und diese Schichten bleiben ja so an seinem Kiefermäßig. Die Schichten sind alle da, aber eben ja digital, na klar, du kannst ja diese Spuren, Pfade, bla bla bla, klar, aber am Ende ist es zu einfach. Und ich merke, dass die Leute gar nicht mehr diesen Moment spüren, wo die Magie stattfindet, wo es irgendwie knistert, wo es kribbelt, auch bei dem Betrachter kribbelt, ja, wo eben auch ganz viel von, muss ganz viel Unsicherheit auch dabei sein, ganz viel Vorsicht, ganz viel Sensibilität. Ich habe mich gezeigt, ich habe mich in meiner Menschlichkeit gezeigt.
Als Künstlerin, als
genau,
Künstler.
Genau, und ich hab gewagt, ich habe gezeigt, ich habe gesagt, guck mal, ich blute, ja, also das ist so dieser Moment. Und da geht ganz viel mit Fehler einher, dass du diese Fehler entscheidest, dazulassen und sie als menschliche Fehlerhaftigkeit und diese Perfektion, wenn ich heute sehe im Internet, im Instagram, ich werde wahnsinnig, wenn dann diese Leute diese schönen Gesichter mit Tusche malen und so und das ist alles so perfekt, das ist alles so schön. Und ich finde die Replikation von Schönheit völlig uninteressant. Das ist der Tod der Kunst und der Tod des Momentes der Menschlichkeit. Und ich finde halt, Gott sei Dank in meiner Arbeit, und jetzt zurück zu deiner Frage, ich spüre es halt noch nicht so, weil ich arbeite großformatig, ich arbeite mit Farbe, ich arbeite mit Öl, ich illustriere mit dicken Ölfarben, es ist halt, man will mich auch, glaube ich, gar nicht so reproduzieren. Also ich habe mich noch nicht in der KI irgendwo entdeckt. Ich unterzeichne meine Arbeiten und die hängen dann in der Galerie und werden dann halt auch von Leuten, die sie lieben und so fühlen, auch gekauft. Und ich sehe auch nicht als sitze hier nicht als Illustratorin, sondern ich mache halt teilweise Bilder.
Dann gehen wir jetzt raus mit einer ganz einfachen Frage.
Ja.
Was ist denn die Aufgabe von Kunst?
Der hat keine Aufgabe.
Kunst hat keine Aufgabe?
Nein, die hat keine Aufgabe, aber sie kann was tun.
Was kann sie tun?
Die kann uns erinnern und die kann uns im Zweifelsfall selber mit uns selber wieder in den Dialog bringen. Damit meine ich auch, wenn du dich über was aufregst.
Gib mir das mal praktisch, das ist mir zu abstrakt.
Also wenn ich jetzt überlege, ich habe ein Bild gemacht, das wurde sehr kontrovers mit mir diskutiert. Und zwar.
Du mit dir. Du hast es.
Nee, die betrachtenden Personen. Mhm. Das heißt, der Narr und das Mädchen. Und da steht eine nackte Frau, halt sehr provokativ im Vordergrund, aber so seitlich. Und dahinter sitzt halt ein Mann im Narrenkostüm. Mhm. Und der sitzt da halt und hat so ein bisschen. Die Show is over. The show is over. Und sie steht da halt und guckt einen an. Und das ist für viele unangenehm, witzigerweise. Aber meine Bilder gucken dich auch an, ne? Und du bist nicht der, der die Kunst anguckt, sondern die Kunst
guckt
dich zurück an. Und das ist ein Dialog. Und ich habe mit so vielen Frauen über diese nackte Frau gesprochen, wie noch nie zuvor, die mir alle gesagt, ich weiß nicht, das Bild macht was mit mir. Dabei finde ich sie gar nicht schön.
Ach, interessant.
Und ich darf die ganze Zeit, und das war unser Gespräch. Und da alleine das.
Okay, ja, das ist gut, das verstehe ich.
Alleine das, dass die Frau vor dem Bild steht, wieso macht das Bild was mit mir?
Obwohl sie nicht schön ist.
Die hat ja so einen dicken Bauch und dann hat die Hängebrüste.
Dann ist
und
gut,
so.
Ja, das verstehe ich.
Verstehst du?
Ja,
und ich stehe dann da als Künstlerin, deswegen müssen Künstler, finde ich persönlich, immer bei Ausstellungseröffnung dabei sein. Ja, steht dazu, Mädels. Hab dann sie aufgefangen und hab sie in ihrem Schönheitsbegriff getröstet und hab sie als Frau getröstet und habe gesagt, wieso findest du diese Frau nicht schön? Ich finde, sie ist unfassbar schön, wie sie
gut
da steht.
Das ist ein gutes Beispiel. Okay. Ja, vielen Dank dafür. Bitte. Wir sind durch.
Ui. Ja, also ja.
Mit Bowie. Mit Bowie gehen wir raus.
Das finde ich gut.
Underground heißt der Song, für den du dich entschieden hast. Es war interessant, schön und überraschend, dich kennengelernt zu haben, Florentine. Ich wünsche dir mit deinem Buch viel Spaß. Wir verlosen es dreimal. Florentine Job, Sommer im Heckenrosental. Und haben uns folgende Frage überlegt. Also der Titel, Sommer im Heckenrosental, bezieht sich auf eine andere Schriftstellerin.
Ja.
Oh. Auf welche Schriftstellerin? Schicken Sie die Lösung bitte an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail und dann schicken wir Ihnen das Buch zu, wenn Sie Glück haben. Also, wir gehen raus mit Underground, David Bowie und einem herzlichen Dank an dich, Florentine. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.